Grüß euch alle im wunderbaren Namen Jesu. Alle Ehre und Lob und Preis gebührt unseren Herrn. Amen. Wir haben heute einen besonderen Gottesdienst und wisst ihr, es sieht vielleicht manchmal aus nach einem Ritual oder nach etwas, wenn man schon länger in der Gemeinde ist und länger Gemeinde, vielleicht Mitglied, aktiver Gemeindemitglied ist und jeden Monat am Abend mal teilnimmt. Dann kommt vielleicht irgend so eine Routine rein. Aber ich möchte sagen, lasst uns in unser Herzen entscheiden, wir wollen das nicht als Routine machen, sondern wir wollen das als eine Verheißung Gottes, als eine Verbindung mit dem Herrn tun, aus einem Herzen, das nach dem Herrn verlangt. Und so kann es jedes Mal aufs Neue wieder eine persönliche Begegnung sein, ja, wo wir nicht als eine Masse, sondern persönlich den Herrn erleben hier. Und es ist Kraft verbunden. Es ist Kraft in dem Blut Jesu Christi. Ja? Kraft, die uns frei macht. Kraft. Und die Kraft, die brauchen wir. Also ich glaube, niemand, der hier sitzt, sagt, nee, ich schaff's alleine. Oh nein, ich glaube, aus dem Alter sind wir raus. Ja, ihr Lieben, wir haben wirklich eine schöne Woche gehabt und ich möchte kurzes Zeugnis erzählen. Als mein Sohn, also unser Sohn Gavin, nach Hause kam, am Montag war das, und er sagt, ein Junge bei denen in der Gruppe, in der Lego-Woche, in der Gruppe, der kam, da gab es ja diese Sets, diese Tüten, die man sich holen konnte, und er kam so glücklich wieder und sagte, wisst ihr was, ich wollte so gerne noch ein Set bekommen, weil die gehen schnell weg und dann bleiben noch so die anderen übrig, die nicht so spannend sind, anderen Sets. Und er sagt, der Junge sagt, ich habe gebetet, dass Gott bitte macht, dass ich noch so ein bekomme, so ein Set. Und ich habe das bekommen. Und sagte, Gott ist so cool. Und dieser Junge, der ist kirchenfremd, der geht nicht zur Gemeinde und hat dort so ein Erlebnis. Ja, das, was er gehört hat, wahrscheinlich an dem Tag, hat er direkt angewandt. Und es hat funktioniert. Ja, und es ist wirklich wertvoll, dass dieser Samen in den Herzen dieser jungen Menschen hineingelegt wird. Ja. Ich möchte mich noch auch Christina anschließen, an alle bedanken, die sich daran beteiligt haben. Und auch natürlich auch Christina, ganz herzlichen Dank, dass du das schon seit Jahren, 9. Mal diesmal? Ja, siehst du? Ja, okay. Also das wirklich, dein Herz dafür brennt, dass es wirklich Gott auf sein Herz gelegt hat. Und dass du treu bist dem, das ist echt wunderbar. Gott segne dich dabei. Preis dem Herrn. Ja, wir haben heute nicht so viel Zeit, deswegen werde ich ganz schnell in die Predigt reingehen. Ich habe in den letzten Male, irgendwie der Herr hat mir aufs Herz gelegt, und einfach über das Thema zu wandeln oder leben in der Fülle des Heiligen Geistes. Und ich habe so drei Punkte, die ich mir festgelegt habe oder vorgenommen habe, über den Glauben, über die Werke, über die Taten, und heute möchte ich gerne über das Leben oder heilig leben oder das, was bedeutet es, heilig zu sein, ja, oder heilig von dem Herrn zu wandeln. Wisst ihr, das Thema Heiligkeit ist wahrscheinlich einer der umstrittensten Themen, ja, wo Gemeindespaltungen stattfinden aufgrund der Heiligkeit, ja, weil der eine heiliger ist als der andere. Heilige Kriege werden geführt. Also das Thema Heiligkeit beschäftigt wohl viele. Nicht nur in der christlichen Religion, auch andere Religionen, die um das Thema Heiligkeit wirklich viel gesprochen wird. Und ich möchte einfach so aufgrund des Wortes Gottes, was es bedeutet, für uns heilig zu sein und heilig zu leben. Ein Mann kam mal zu dem Papst und sagte, ich habe gehört, du bist ja der einen heilig sprechen kann. Und er sagt, ja, das ist wahr. Und sagte, kannst du mich heilig sprechen? Ich habe viel gehört, wir sollen heilig leben und das ist wichtig. Und ich möchte heilig leben, kannst du mich heilig sprechen? Der Papst sagt, es gibt natürlich ein paar Voraussetzungen. Und eine der Voraussetzungen ist, dass jemand wird erst dann heilig gesprochen, wenn er tot ist. Das ist ja in der katholischen Kirche so. Der Papst kann niemanden heilig sprechen, der lebt. Okay, der Mann geht enttäuscht wieder, überlegt. Und dann kommt er irgendwann mal wieder und sagt, ich habe es mir überlegt. Würde es gehen, wenn der Arzt einen Totenschein ausstellt? Praktisch so scheinheilig. Oder scheintot, genau. Scheintot zu sein. Und der Papst darauf, dann sagt er, ja, würde gehen, aber dann könnte ich dich auch nur scheinheilig sprechen. Ja? Also nicht wirklich heilig, nur als ob. Ne? Das ist natürlich, ist ein Witz, ich glaube nicht, dass das hier mal passiert ist. Aber wisst ihr, heilig und scheinheilig, also wir haben schon so ein Problem, wenn uns jemand als scheinheilig bezeichnet. Ja? Das heißt, das, was wir leben, das, was wir sprechen, ist dann nur so aufgesetzt, ist gar nicht so ehrlich. Ja? Und es ist vielleicht sogar eine Beleidigung, wenn wir als scheinheilig bezeichnet werden. Aber wie oft rutscht man doch da rein, dass man Sachen tut, einfach nur, damit es einen Schein hat. Ja? Einfach nur, damit die Menschen sehen, so nach dem Motto, was die Menschen sehen, das glauben die auch. Und verwechseln oft das Scheinheilige mit dem Heiligen. Wenn wir im Alten Testament schauen, so hat Gott ganz am Anfang, als er Mose die Gesetze gegeben hat und sozusagen sie gelehrt hat, wie sie leben sollen, so hat er ihnen auferlegt und gesagt, und ihr sollt heilig sein, so wie ich heilig bin, der Herr, euer Gott. Und ihr sollt heilig leben und ihr sollt heilig sein. Und ich denke mal, wenn wir das heute so zu hören bekommen, und ihr sollt heilig sein, was haben wir da für Gedanken? Ist das so im Herzen bei uns, wo wir sagen, Haken dahinter bin ich, geklärt? Oder ist es eher so, da kommt das Thema wieder auf, ja? Was hast du vorhin gesagt, altmodisch oder veraltet? Veraltet, ja? Spricht man heute überhaupt noch darüber, dass man heilig sein muss, oder ist es überhaupt noch aktuell? Aber Gott gibt ihnen dieses Wort und sagt, weil ich Gott der Heilige, oder weil ich heilig bin, sollt auch ihr heilig sein. Das heißt, damit wir miteinander Gemeinschaft haben, damit ihr euch an mich herantreten könnt, sollt ihr heilig sein. Es kann keine Sünde vor dem Herrn stehen. Ja? Wir können nicht, oder ein Mensch, der beladen ist von Sünde, und der kann sich Gott nicht nähern. Ja? Da ist eine Kluft dazwischen. Und so haben die Menschen versucht, durch das Gesetz über Jahrhunderte versucht, heilig zu werden. Und immer wieder gescheitert und immer wieder aus sich heraus. So, dass das Wort, als es sich das erfüllt hatte und Jesus gekommen ist, ja, hat er den Weg frei gemacht. Dazu möchte ich gemeinsam Kolosser aufschlagen. Kolosser 1, Vers 21 und 22. Da heißt es, auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart in den bösen Werken, hat er jetzt versöhnt. In den Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. Also, ihr, die ihr Sünder wart, ihr, die ihr wart fremd und die ihr wart fern von Gott, hat er euch versöhnt. Ja? Er hat sozusagen die Brücke gebaut. Ich denke, damit erzähle ich euch nichts Neues. Ja? Aber dann heißt es, um euch heilig, tadellos. Was heißt tadellos? Dass man einem nicht mehr tadeln kann. Also praktisch, da ist nicht mehr zu tadeln. Da ist alles im Reinen. Und weiterhin heißt es, und unverklagbar darzustellen. Wisst ihr, das Wort? Unsträflich. Ja. Also gut, jemand, der unsträflich ist, ist auch unverklagbar wahrscheinlich. Also vom Inhalt her ist es dasselbe. Wenn wir auf das Wort heilig zurückkommen, das Wort heilig kommt aus dem Heil. Ja? Es ist etwas ganz. Es ist etwas, also wenn ein Blumentopf heil ist, der ist nicht zerbrochen. Ja? Wenn wir an unserem Leib heil sind, so haben wir keine Krankheit. Es ist etwas, was heil ist. Und daraus kommt heilig. Und er hat uns heilig gemacht. Also er hat uns voll, ganz und unkaputtbar und unzerstörbar. Es ist etwas, was voll und ganz ist. Ich hatte mal, als ich noch in der Baubetrieb gearbeitet habe, als Geschäftsführer, da hatte ich mal einen Fall gehabt. Ich habe einen Auftrag angenommen für einen Bau eines größeren Objektes. Und als wir das Objekt dann angefangen zu bauen haben, so hat es praktisch von Anfang an, gab es Reibereien mit dem Auftraggeber. Also er schien wirklich, man könnte sagen, schon ein sehr komplizierter Mensch zu sein. Und der recht am Anfang direkt seinen Rechtsanwalt eingeschaltet hat. Und dann lief alle Gespräche, alle weiteren Verhandlungen nur noch über die Post und über also praktisch so einen Rechtsstreit. Und es macht einem die Arbeit echt schwer. Jeden Morgen, wenn ich ins Büro kam, hatte ich Angst, was liegt heute wieder auf dem Tisch für ein Schreiben. Ja? Was gibt es heute wieder? Und es ging praktisch über mehrere Monate lang. Der Bau ging auch irgendwie, wisst ihr, wenn man so gefangen ist und auch mittlerweile in gewisser Angst ist, so macht man auch mehr Fehler und dann vergisst man hier mal was und da mal was und es wird immer gedroht und mit Gerichtsverhandlungen und die ganze Sache. Und irgendwann, also es lief über mehrere Monate so schwer, das irgendwie alles durchzu und ich habe gedacht oder ich habe auch verstanden und auch wenn wir das Objekt für ihn fertigstellen, wird er zig Gründe haben, warum er dann nicht zahlt. Das heißt, wir gehen da in Vorleistung und das wird ein großer Schaden, so dass ich bin dann letztendlich dann auch zum Rechtsanwalt gegangen und wir haben eine Auflösung des Vertrages gemacht. Wir haben den Vertrag aufgelöst und als Entschädigung für den Käufer so habe ich für die Auflösung des Vertrages über 25.000 Euro bezahlt. Dadurch konnte er mich nicht mehr belangen. Sozusagen, man hat irgendwo einen Schlussstrich gezogen. Wisst ihr, es war eine sehr schmerzhafte Erfahrung, weil das auch viel Geld war und einen kleinen Betrieb, wo man halbwegs versucht, immer nur noch die Löhne zu bezahlen und irgendwie über die Runden zu kommen, dann fehlte der Betrag am Ende. Aber Jahre später, auf einmal kam mir dieses Erlebnis in mein Leben und der Herr hat zu mir gesprochen und sagt, so wie du bezahlt hast damals, damit du sozusagen alle Probleme und all diese Sorgen losgeworden bist, so habe ich für dich bezahlt. Und wisst ihr, diese Erfahrung, die war für mich ganz hautnah. Ja, ich konnte es mir ganz gut vorstellen. Ich war damals auf einer Seite natürlich irgendwie besorgt oder auch betrübt, jetzt so viel Geld dahin zu geben für nichts eigentlich. Auf der anderen Seite aber war ich froh, dass ich mir keine Sorgen machen musste in dem Fall und nicht irgendwie, also es hat mir viele, viele, viele schlaflose Nächte bereitet und ab dem Moment war das erledigt. Und plötzlich ist das Bild für mich so deutlich klar geworden, dass der Herr hat für mich die Schuld bezahlt. Ja. Er hat für mich bezahlt, damit ich mich nicht damit rumschlagen muss und nicht Sorgen machen muss, wie kann ich das oder das andere lösen. Es war für mich einfach so ein klares Bild irgendwie, dass der Herr hat mich heilig gesprochen. Ja? Er hat mich erwählt oder rausgesucht. Ja? Und ich bin unsträflich geworden oder unverklagbar. Ja? In dem Fall, bei diesem Bauobjekt, konnte der Kunde konnte mich nicht mehr verklagen, weil wir einen Vertrag aufgesetzt haben und gesagt haben, wir zahlen das, aber er kann für mich nichts mehr belangen. So ähnlich kann man das hier übertragen, ja? Wir sind für unsere Schuld, wir sind unverklagbar. weil es jemand da war, der die Schuld bezahlt hat, ja, und der seine Hand drauf gelegt hat und hat gesagt, jetzt bin ich der Ansprechpartner. Jetzt halte ich meine Hand über ihn, mein Schutz steht über ihn. Ist ja, das ist vielleicht einfach so ein kleines Bild, was es bedeutet, wir sind heilig gesprochen, ja, wir sind heil geworden. Und auch die Schuld, die wir und das, was wir vorhin getan haben, dafür können wir nicht mehr belangt werden. Wir können nicht mehr verklagt werden. Preis dem Herrn dafür. Wenn wir weitergehen, in den Vers, nächsten Vers. Da ist, wisst ihr so, im Leben ist das ja oft so, dass das, was wir bekommen haben, es ist etwas, was wir festhalten. Es ist etwas, worauf wir stehen und was wir bewahren sollen, wie diesen Schatz, den wir festhalten. Und wie wir das im Glauben oder wie wir das mit unserer Heiligkeit tun, steht hier im Vers 23. Wenn ihr nämlich im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das verkündigt worden ist in der ganzen Schöpfung, die unter dem Himmel ist und dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Einer der Probleme der heutigen, ja, ich möchte sagen, Fastfood-Zeit ist, dass die heutige Generation und wir mit eingeschlossen sind oft sehr oberflächlich. Ja? Wir haben Zugang zu den Weisheiten, alle Weisheiten dieser Welt. Und wir wissen über Dinge, die Generationen vor uns nicht mal nur ansatzweise darüber gewusst haben. Aber wir wissen über vieles nur ein bisschen, nur oberflächlich. Ja? Und manchmal übertragen wir das auch in unserem Glaubenleben und sagen, dass wir, naja, ich habe ja die Bibel und ich bin ja auch Gemeindemitglied und hier und da und so ein paar Sachen können wir abhaken, aber unsere Beziehung mit dem Herrn läuft oft nur oberflächlich. Wenn etwas aber Gutes werden soll, so braucht es eine Tiefe. Ja? Und er schreibt hier, wenn ihr nämlich im Glauben gegründet und fest bleibt, es braucht Tiefe. Die Experten sagen, dass um eine Fähigkeit gut zu beherrschen, braucht es im Durchschnitt seine 10.000 bis 15.000 Stunden Übung dafür. Man sagt zum Beispiel über Bill Gates, bevor er Windows erfunden hat, der hat Hunderte und Tausende von Stunden vor dem Rechner verbracht, um zu gucken, was das überhaupt alles möglich ist. Ja? Und im Nachhinein war es kein Wunder, dass er das Programm geschrieben hat oder das Programm erfunden hat. So ähnlich spricht man auch über den Apple-Gründer Steve Jobs, der auch Tausende von Stunden rumexperimentiert hat, von denen keiner was gewusst hat, bis irgendwann der Apple-Rechner auf den Markt kam. Das heißt, um etwas zu können, um etwas zu beherrschen, um etwa eine hohe Leistung zu bringen, braucht es viel Übung, ja, braucht es viel Zeit zum Investieren. Und selbst, gut, ist jetzt nicht mein Lieblingsfußballspieler, der Cristiano Ronaldo, sagt man, von klein auf, wenn er in den Fußballverein gespielt hat oder so, so war es seine eiserne Regel, dass wenn alle nach Hause gegangen sind, der ist noch eine halbe Stunde, noch eine Stunde auf dem Feld geblieben und hat Tore geschossen, ja, hat geübt, Tore zu schießen, damit diese Fähigkeit sozusagen ins Fleisch übergeht. Ja, also wirklich, und dann ist es kein Wunder, dass es vielleicht einer der weltbesten Spieler geworden ist. Also was möchte ich damit sagen, dass wie das in dieser, vielleicht, man könnte sagen, irdische Fähigkeit ist. Genauso ist es aber auch im Glauben. Ja? Um im Glauben festzustehen und vielleicht auch Glaubenswerke zu vollbringen, braucht es eine regelmäßige, intensive Beziehung zu Gott. Ja? Es braucht etwas, eine Beständigkeit. Ja? Und man sagt, kein Meister ist vom Himmel gefallen. Ja? Man wächst da herein. Manchmal möchte man gerne auf so eine Überholspur und sagt, okay, solange ihr betet, ich bin schon mal unterwegs und mach was. Ja, aber das lässt sich nicht eintauschen. Ich habe selber letztens die Erfahrung gemacht, als wir jetzt aus dem Urlaub zurückfuhren, aus Italien. Und als wir unterwegs waren, ich gucke dann auf den Navi und der Navi sagt, dass vor dem Gotthardtunnel irgendwie 1,5 bis 2 Stunden Stau ist. Und das habe ich schon so 100 Kilometer vorher gewusst. Und dann dachte ich, na, das kann man doch irgendwie vielleicht umgehen oder was auch immer. Und dann gucke ich im Navi, es gibt eine Abfahrt. Dann fährst du nicht über die Autobahn, über Landstraßen und Dörfer. Und direkt vor dem Tunnel gibt es eine Abfahrt auf die Autobahn. Dann dachte ich, ist ja nicht schlecht. Dann versuche ich das mal. Wir sind abgefahren. Ich war nicht alleine, meine Eltern noch hinterher. Und dann sind wir über die ganzen Dörfer, die Schweizer Dörfer gefahren und so über 20 Kilometer ungefähr. Und dann vor dem Gotthardtunnel runter auf die Autobahn. Aber die Zufahrt auf der Autobahn war gesperrt. Da war nur die Zufahrt in die Gegenrichtung. Das heißt, wir sind auf die Autobahn runtergefahren, sind über 10 Kilometer an den Stau vorbeigefahren und haben uns hinten angestellt. Also manchmal ist das so im Leben, ja. Wenn man will, auf der Überholspur denkt man, man ist schlauer, dann fährt man zurück und stellt sich hinten wieder an. Und ich glaube, dass so ähnlich auch in unserem Glaubensleben ist. Ja? Um ein heiliges und fest gegründetes Leben zu führen, ist es notwendig. Und auch wenn es altmodisch sich anhört oder veraltet sich anhört, aber es ist notwendig, beständig zu sein, Zeit investieren, ja. Das Wort Gottes sagt nicht einfach so, dass, und kauft die Zeit aus, ja. Um etwas zu kaufen, da muss ich was dafür hinblättern. Ich muss was dafür bezahlen, wenn ich etwas kaufe. So ist es auch mit meiner Zeit. Ich muss Sachen aufgeben, ja. Es gibt super tolle, spannende Sachen, die wir machen können und was wir lernen können. Aber um die Zeit auszukaufen, gibt es was, was wir aufgeben müssen. Es gibt Sachen, die wir hinter uns lassen müssen. Und das ist das, was uns gründet im Glauben. Ja? Das ist das, wo wir feststehen und vielleicht merken das die Leute auch nicht, wie viel Zeit du mit dem Herrn verbringst. Ja? Aber du merkst das und der Herr merkt das. Ja? Und vielleicht sehen wir oft bei Menschen die Früchte nur, Und wundern uns, naja, sagen, der spricht doch gar nicht anders und der verhält sich doch gar nicht anders wie wir. Der ist doch genauso wie wir. Aber seine Beziehung zwischen ihm und Gott, ja, die ist ausschlaggebend. Nicht das, was am Ende sichtbar ist, das ist so diese 10% von diesem Eisberg, der aus dem Wasser schaut, ja, und die 90%, die unter dem Wasser sind. Das ist oft das, was in unserem Leben sichtbar ist. Das, was nicht sichtbar ist, das ist viel wichtiger. Manchmal, wenn wir so im Anfang des Jahres, vielleicht im Januar, Februar, Gemüse einkaufen, Tomaten oder Gurken, die sehen oft sehr schön aus, schmecken aber nach gar nichts. Ja, oder? Und dann, wenn ich zum Beispiel jetzt, wenn ich dann unterwegs war im Ausland und dann esse ich dort Gemüse und die Gurken und die haben einen Geschmack, also das ist ja wie Tag und Nacht, ne? Das heißt, da ist Obst und Gemüse, was künstlich hochgezüchtet wurde, sieht optisch toll aus, aber der Inhalt ist was anderes. Ja. So ist es auch oft bei uns. Das ist, oder vielleicht auch dieses Bild wieder für Scheinheiligkeit, ja, wo wir nach außen vielleicht heilig aussehen oder wir bemühen uns. Aber wenn der Inhalt nicht stimmt, dann nutzt die ganze Heiligkeit uns alle nicht. Ich möchte uns jetzt auch zum Schluss kommen und zum Gebet einladen. Und vielleicht kann jemand die Kinder schon warnen, oder dass wir für sie beten. Einfach diese zwei Punkte. Erkennen und annehmen, dass die Schuld für uns bezahlt ist. Dass wir heilig sind, weil der Herr uns heilig gemacht hat. Ja? Nicht durch unsere Werke oder durch unser Tun sind wir heilig geworden. Nein, der Herr hat uns heilig gesprochen. Kein Mensch, kein Papst, niemand, es ist Gott, Jesus selbst, der die Schuld bezahlt hat. Er hat, spricht dich und mich heilig. Und als zweiter Punkt, gegründet sein im Wort Gottes. Ja, wie ein Baum, der tiefe Wurzel schlägt. Und wenn so eine Dürre kommt und über eine Zeit lang vielleicht kein Regen fällt, dass der nicht eintrocknet. Ich gucke bei uns im Garten, interessanterweise, da ist ein Baum, der ist abgesägt und die Wiese, die ist eigentlich komplett ausgetrocknet. Aber wo dieser abgesägte Baum ist, der die Wurzeln noch in der Erde hat, um ihn herum ist noch grüne Wiese. Das heißt, das Gras zieht sich irgendwie aus den Wurzeln noch Wasser hervor. Also da kommt noch was hoch. Ja, und das ist wirklich ein gutes Bild für uns Menschen, die wirklich tiefe Wurzeln haben, ja, die ihre Zeit investiert haben, um im Glauben eine Tiefe zu erreichen, die bei jedem Sturm festhält. Ja, das ist unser Ziel. Lasst uns dazu aufstehen und dem Herrn danken. Halleluja. Vater, wir danken dir für diesen Sonntag. Wir danken dir für diese Gemeinschaft. Wir danken dir für diesen Gottesdienst. Ich danke dir für meine Geschwister, Herr Jesus. Ich danke dir, Herr, dass du uns durch dein Blut vereinst zu einer Familie, Herr Jesus, Herr. Danke dir dafür, Herr, dass wir gemeinsam heute hier, Herr Jesus, auch das Abendmahl feiern durften, Herr. Dass wir daran gedenken dürfen, Herr, an deinen Leiden, an dein Sterben und dein siegreiches Auferstehen, Herr Jesus. Danke, Herr, dass durch deinen Sieg am Kreuz, Herr Jesus, du auch uns heilig sprichst, Herr Jesus. Dass wir in dir heilig sind, Herr Jesus. Wir dürfen wandeln, wir dürfen leben wie heilige Menschen, Herr Jesus. Heilig, die ohne Schmerzen und ohne Gebrechen, Herr. Heilig sind, Herr Jesus, die aus herausgerufen und ausgesucht sind von dir, Herr Jesus. Danke dir dafür, Herr, dass nicht wir, sondern du uns erwählt hast, Herr Jesus, und besonders gesprochen hast, Herr Jesus. Ich danke dir dafür. Vater, wir bitten auch an diesem Morgen, Herr Jesus, dass vielleicht ist unsere Beziehung, Herr Jesus, schwach geworden. Vielleicht ist jemand da und er sagt, Herr Jesus, ja, das fehlt mir, Herr, dass du heute die Herzen berührst. Das ist einfach, Herr Jesus, diese wichtige Sachen in ihrem Leben, Herr, ist auch wichtig, lässt, Herr Jesus, sein, Herr Jesus. Dass wir nicht nur darüber sprechen, Herr, sondern, Herr, es auch in der Tat umsetzen, Herr Jesus. Dass wir leben, Herr Jesus, in dem, was du uns, Herr Jesus, berufen hast, Herr Jesus. Vater, ich segne die Gemeinde, ich segne einen jeden Einzelnen, der da ist, Herr Jesus, für die neue Arbeitswoche, für die neue Woche, Herr Jesus, dass du deine Hände über uns hältst, Herr Jesus, und befehle an jeden, Jesus, unter deine Gnade, in dem Namen Jesu. Amen. Amen. Amen.